Simon, 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 die Woche ging schnell rum.
Ja, das fand ich auch. Womit habe ich die Ansprache mit dreimal meinem Vornamen verdient?
Ich weiß nicht, ich denke, dass es heute irgendwie, heute geht's ans Eingemachte.
Wirklich? Meinst du? Also ich finde, es geht jede Woche ans Eingemachte. So klein müssen wir uns nicht machen.
Obwohl, warte mal, wir hatten letzte Woche ja schon mal gesprochen, mit Eingemachte bist du ja nicht so fit. Also dieses Gurkendesaster von dir, das war ja, also,
Gurkengate.
das Gurken.
Lass uns bitte das Gewürzgurkengate vergessen, das GGG.
Das
Bist
GGG.
du, okay, apropos GGG, bist du im René Redo Grind drin?
Ich bin tatsächlich nicht im René Redo-Grind, aber ich kenne ihn durch dich.
Okay, gut. Er sagt ja immer, GIG, Gastro ist geil. Und meine Version ist dann quasi GGG, Gewürzgurkengate.
Das Gewürzgurken. Ja.
Gott, ja.
Wir
Naja.
wollen, wir lassen Gewürzgurkenwasser über die Sache fließen.
Ja,
Und ja, ich weiß nicht,
lassen
wer
die
ist denn
Sachen mal
heute
die
zu.
Sache sein.
Wenn wir schon bei Sachen sind, wir wollen uns die Sachen vorstellen. Wer ist denn heute
Ja,
dran? Bist du zuerst? Soll ich zuerst? Wer ist denn
ich
dran?
finde, das letzte Mal habe ich zuerst gemacht. Ich finde, diesmal lasse ich dir den Vortritt. Aber wir können ja erstmal über die letzte Woche reden. Ich meine, du meintest, das ging heiß her. Möchtest du über irgendwas berichten, was
Ach so,
heiß
nee, das war
herging?
natürlich vollkommener Quatsch. Also
Ach
ich
so.
wollte nur irgendeinen also nicht Cliffhanger, das kommt am Ende, sondern so eine.
Den Reverse-Cliffhanger, ein Hangcliffer.
Ja, und jetzt ragebaite ich eigentlich, indem ich was anteasere, was ich gar nicht
Okay.
erfülle.
Gut, aber dann will ich was dazu sagen über die
Ja,
letzte Woche.
bitte.
Ich war nämlich sehr viel unterwegs. Ich hatte einen Auftritt im vergangenen Freitag, also vor 1,5 Wochen, wenn ihr das hört, in München auf der Münchner Friedenskonferenz. Dann bin ich von München nach Mannheim, weil ich da einen Arzttermin hatte und da ja auch ursprünglich herkomme. Dann bin ich von Mannheim nach Tübingen, hatte da einen Auftritt bei dem Schulstreikkomitee. Das war wirklich wunderschön. Da einen Vortrag gehalten, so warum man als ja, Schulstreikende gegen die Wehrpflicht auch einfach mal auf konstruktive Gegenforderungen verzichten sollte, weil man sich gar nicht erst in die dämliche Perspektive vom Staat reindenken sollte und irgendwie irgendwelche anderen Investitionen fordern sollte. Und das war alles sehr cool. Dann bin ich von Tübingen am nächsten Morgen wirklich in aller Herrgottsfrühe nach Hamburg, habe da nochmal das Gleiche gemacht für oder mit im Rahmen von einer Diskussion über den Schulstreik in Hamburg. Und dann bin ich von Hamburg am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe nach Leipzig, habe mit dem anderen Ole, also mit Katzenole, auf Twitch ein paar Stunden zusammengestreamt und bin dann von da nach Berlin gefahren.
Also für
Am,
die, die
am
jetzt noch nicht alle Folgen gehört haben, also Katzen-Ole ist Ole Nymon und ich,
Genau,
weil
stimmt,
Ole
ja.
hat Katzen und ich bin Ziegen-Ole, weil ich immer zu meinen Ziegen gehe.
Genau, also ich bin aber ehrlich gesagt überrascht, wie etabliert das schon ist, weil ich habe mir schon wirklich überraschend viele Leute irgendwas von wegen Katzen und Ziegenohle geschrieben, wenn ich
Ja,
was mit einem von
süß.
euch in meiner Story gepostet habe. Und auch bei dem Auftritt von mir in Hamburg letzten Dienstag wurde ich von einer Person angesprochen, die auch Hörer des Podcasts ist. Und da ging es auch um Katzenohle und Ziegenohle. Und ich fand das total schön, dass sich das so schnell durchgesetzt hat, weil
Ja, ich
du
kann
bist
mich
halt
damit
einfach
identifizieren.
Ziegenohle.
Ich identifiziere mich als Ziegenole.
Als Ziegenohle gelesene Person.
Help me.
So.
Aber wie war so die Atmosphäre bei den Schulstreiks?
Es war cool. Es war also richtig viele junge Leute. Ich meine, kannst du dir vielleicht vorstellen, bei dieser Friedenskonferenz in München war das Publikum eher ein bisschen älter, so alte deutsche
Ja, weil das ist ja bei
Friedensbewegung.
Friedensbewegungen schon auch
Ja,
krass.
ja.
Also weil da ist ja wirklich diese Trennung zwischen entweder sie ist extrem jung oder durchaus höhere Semester.
Ja.
Also selten, dass so eine wirkliche Durchmischung stattfindet, auch in den Aktionen oder in den Vorträgen oder so.
Ja, und deshalb fand ich es schön, dass die Auftritte in Tübingen und Hamburg dann einfach so, es waren, ich glaube, bei dem einen waren so knapp 100, bei dem anderen so vielleicht 30. Und das waren hauptsächlich junge Leute. Man hatte so ein bisschen so, also die kleinere Veranstaltung von den beiden hatte ein bisschen so Plenum-Vibes, weil man
Aber ich finde
dann
das
einfach
super.
so,
Ich habe auch mal eine Lesung gemacht
mega, mega.
in Aachen, in einem ganz süßen Bookstore. Der hieß Artemis, so ein queerer Buchladen, ganz, ganz lieb Inhaber geführt. Also geht da alle hin, wenn ihr in Aachen seid. Und da habe ich, glaube ich, auch vor irgendwie 20, 25 Leuten gelesen. Und es war einfach so cute. Also
Ja.
ganz liebe Menschen, eine ganz andere Nähe, weil alle irgendwie vom Boden rumsitzen oder so. Und
Ja,
das hat eine
voll.
andere Form
Genauso war das
von
auch.
Zusammenkunft, mag ich.
Genauso war das auch. Ja, und ich habe jetzt noch zwei kommende Veranstaltungen, die ich, vielleicht kann ich ja auch mal einfach droppen.
Hau
Und
raus, hau raus.
zwar jetzt, wenn ihr das hört, also ihr hört das ja am Dienstag, am Tag darauf, am Mittwoch, dem 25. Februar, alle Berliner, für alle Berliner ist das vielleicht interessant, bin ich im Heimathafen Neukölln um 19 Uhr bei einer Veranstaltung von der Zeitstiftung Bucerius. Die veranstalten eine Debatte, kann eine Wehrpflicht gerecht sein? Also altbekanntes Thema und wer da nochmal sehen will, wie ich mich mit jemandem von der Bundeswehr fetze. Auf offener Bühne, der möge da bitte hinkommen. Das wird wirklich.
Einfach nur eine rostige Gabel in die Mitte geworfen und genau. Dann werden die Türen abgeschlossen.
Genau. Und das wird sehr schön. Also dafür muss man, glaube ich, Karten kaufen. Aber Tickets findet ihr in meiner Story. Ich werde das posten.
Hey, okay, aber dann muss ich auch noch einen Teaser machen, weil.
Tu das. Ich müsste noch eine
Sache
ankündigen.
Aber ich will es deswegen sagen, weil sie auch in Berlin ist und auch im Heimathafen Neukölln. Denn meine Buchpremiere findet am 26. März, das ist ein Donnerstag, im Heimathafen Neukölln in Berlin statt. Wird moderiert von der wunderbaren Bafta Sabo.
Donnerwetter.
Eine politische Stimme in diesem Land.
Eine politische Ikone.
Sollte. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin richtig happy. Wir haben auch jetzt vor der Aufnahme noch länger telefoniert. Also Bafta ist einfach so ziemlich die coolste und stabilste Person, die man irgendwie überhaupt nur kennen kann.
Ich bin right here, Ole. Es ist voll okay, aber...
Ja. Gut, das Gurkengate... wir haben Sachen, die wir... Gut, das machen wir dann nach dem Podcast, aber auf jeden Fall, der Punkt ist, da bin ich dann auch da. 26. März für mich und das wird bei dir 25. Februar, gell?
Genau, 25. Februar bei dir, 26. März. Ich habe natürlich auch Karten schon gekauft für deine Premiere. Also wer quasi die aufrechten Demokraten, einen auf der Bühne, einen im Publikum sehen möchte, der weiß, wohin das gehen soll. Außerdem bin ich am 28. Februar, also am Samstag, bin ich von 14.30 Uhr bis 16 Uhr auf der No War Berlin Konferenz im City Kino Wedding. Ich glaube, da kann man einfach hin und da werde ich auch unter anderem über die Schulstreiks sprechen.
Aber wie sieht denn das aus? Wir haben ja jetzt bei der aufrechten Demokraten, Simon, sehr ausführlich darüber gesprochen, dass wir den Slogan Frieden statt Waffen oder was das war, jetzt ersetzen wollen. Frieden schaffen ohne Waffen, danke. Sorry, ja. ich bin schon so eingenordet auf das, was wir hier vorhaben, nämlich Mauern bauen statt Waffen bauen. Wie steht's da? Ist das noch ein Slogan, mit dem du dich identifizieren kannst?
Ja, ich würde halt nicht von Mauern sprechen, weil es hat ja niemand eine Absicht, eine Mauer zu bauen, sondern es geht ja eher um antifaschistische Schutzwelle.
Ach so. Okay. Ja, gut. Ja. Gut. Sehr gut. In diesem Sinne würde ich gerne richtig mal reinstarten.
Bitte rein. Gehen wir Doppelbizeps, Leute. Rein in die Masse.
Oh Gott. Ich kann diesen Podcast nicht mehr lange aufrechterhalten.
Wir sind aufrechte Demokraten, du musst ihn aufrechterhalten. Nur weil ich dich jetzt kurz gedoppelt Bizeps mockt habe und du heute noch kein Muscle-Maxing betrieben hast, musst du jetzt nicht direkt...
Nee, ich habe Mittagsschlaf gemaxt. Es ist Sonntag, Simon.
Du hast Sonntag-Maxing betrieben. Ja, ich habe kein Sonntag-Maxing betrieben. Ich habe einfach nur den Grind gemaxt und das mache ich halt jeden Tag. Aber gut, bitte, starte.
Ja, ansonsten habe ich, ehrlich gesagt ist ja immer so eine Frage, so was stelle ich so vor, gell? Und dann so, welche Artikel habe ich gelesen, aber ich habe tatsächlich diese ganze Woche nur Artikel von Ed Citrin gelesen, also dem Journalisten, der dieses riesige Piece geschrieben hat, was ich letzte Woche vorgestellt habe, und ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht noch mehr irgendwie zu KI machen, Leute, schalten mir ab, wir haben hier einen Podcast, der sich mit verschiedenen Themen beschäftigen soll und nicht nur mit einem, und deswegen dachte ich, gut, ab ins Internet und habe dann ein bisschen TikTok gescrollt und bin auf ein Video gestoßen, was, glaube ich, vor 2 Tagen oder so hochgeladen worden ist und richtig Welle gemacht hat, von der Creatorin Caroline Cianci, keine Ahnung, auf jeden Fall, macht die so Sketche und die hat einen hochgeladen, wo man einfach so ihr Gesicht sieht, also, ne? Und dann hast du dann einen Text oben drüber, der heißt POV, That Gen Z Girl with No Personality Meets Another Gen Z Girl with No Personality. So. Mhm. Und diese Konversation zwischen diesen beiden fiktiven Gen-Z-Girls ohne Personality werden wir uns jetzt in Gesamtheit durchhören. Ich spiele es einfach mal ab, also ohne Pause. Ja, und du gehst einfach mal mit.
And I was like, oh, that's not...
Hi.
Hi.
Your outfit is eating.
Wait, I'm screaming.
Wait, same.
Oh.
Literally.
Wait, it's giving icon.
No, because you're giving diva.
Clock it, clock it.
The way I need to know your name.
No, because same.
Okay, let's say it on three.
Okay, one, two, three.
Paige.
What?
Wait, I'm gagged.
That part.
Wait, no, because the way I'm obsessed with you.
No, because same. Except I'm also super overstimmy right now, so.
No, because same.
Yeah, I'm probably gonna go.
Okay, you do you, girly pop.
Hi, Queen.
So, das war der Dialog, den man da lauschen konnte. Wie gesagt, mehrere Millionen Likes, ich glaube 8.000, 9.000 Kommentare auf dem Video. Dann gibt es noch 5 Millionen Reposts von irgendwelchen.
Mehrere Millionen Likes.
Ja, ja, 2,3 Millionen waren es, glaube ich, als ich gerade geguckt habe.
Likes oder Views?
Likes.
Ach du Scheiße, okay.
Also es ist richtig viral gegangen. So.
Mhm.
Und wenn man dann auch ihre Gesicht, ihre Mimik dazu sieht und so, das ist ja, ein bisschen übertrieben und so, das ist dann natürlich auch entsprechend geschnitten. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um, wie dieser Sketch aufgebaut ist und was ihr Gesicht dabei tut. Und immer wenn sie es macht, dann ist es so ein lautloses Lachen, wo sie dann irgendwie die Hände vors Gesicht dingst. Sondern mir ist dabei sofort etwas aufgefallen, aus einer sprachlichen Perspektive.
Ja.
Und zwar diese ganzen Slang-Begriffe. Ich gehe die nochmal durch. Da sagt sie, ihr Outfit ist eating. Oder wo sie so wait sagt, so wait, dann siehst du, dass sie ihre Haare so andeutet, hinterm Ohr wegzustreichen, obwohl sie das gar nicht so richtig macht. Und als so eine ganz softe Geste. Und ich kenne das nur als queeren Code. Und das ist gleich zu Anfang. Und ich war so, okay, dann geht's weiter. Irgendwie, it's giving icon, so dieses iconic. Oder diva. Oder clock it. Clock it ist so, meint so, you look amazing. Ja, also, ne? Oder wenn sie sagt, I'm gagged. Oder queen. Und diese ganzen Begriffe, also ich würde sagen 80% aller Slang-Ausdrücke, die sie da verwendet, jetzt noch low-key, same und so weiter, das kann man jetzt alles wegnehmen, sondern wirklich nur diese Begriffe, die ich gerade vorgelesen habe, die einen Großteil der Konversation ausmachen, sind alle samt aus der Queer-Culture. Also ausnahmslos.
Mhm.
Und wenn man das jetzt mal noch weiter runterbricht, dann sind ausnahmslos alle Slangs oder Gesten, die in dieser Queer-Culture mittlerweile so da sind, dieses, ne, it's eating, diva, it's giving und so weiter, sind aus der schwarzen Ballroom-Culture entlehnt. Also da gibt es keinen Begriff, der irgendwie auch aus einer weißen queeren Szene kam, sondern das war alles schwarze Ballroom-Culture. Und da komme ich gleich drauf zurück. Ich habe das auf jeden Fall so gehört und war so komisch, weil ich meine, sie ist irgendwie weiß und diese Gen-Z-Girls, die sie auch nachmacht, das hat so alles so, keine Ahnung, ja, halt 20-jährige weiße Gen-Z-Girls eben.
So, bisschen,
halt
so Sorority,
bisschen so Sorority-mäßig, Girls, keine Ahnung. Und dass Begriffe sind oder Slang-Begriffe, die alle aus einer queeren oder aus einer schwarzen queeren Culture kommen, so gar nicht kontextualisiert wird. Auch nicht in den Kommentaren. Ich bin da reingegangen, ich habe die Kommentare angeschaut und da war dann überall so, ja, keine Ahnung, die sprechen so, wie ChatGPT miteinander spricht oder ChatGPT und Claude von mir aus oder wie ein Chat aussieht, der nur aus Emojis besteht.
Mm, interesting, okay.
Und diese Referenz wurde überhaupt nicht verstanden, weil die, wie du ja auch in dem Video merkst, auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise ausgearbeitet wurde. Also sie hat ja einfach nur diese Begriffe wiederholt. Und ich fand das so krass, weil wenn man sich eine schwarze Ballroom-Culture halt anschaut und wo die so herkam und wie diese ganzen Begriffe auch entstanden sind, dann finden wir hier eine Subkultur vor, die der Inbegriff eines kulturellen Widerstands ist. Also maßgeblich getragen von schwarzen Transfrauen, also so ziemlich der unterdrücktesten Community, die es überhaupt nur gibt. Also die nicht nur diskriminiert sind, weil sie schwarz sind, weil sie trans sind, sondern auch, weil sie schwarze Transfrauen sind. Also da gibt es sogar extra einen Begriff für, transmisogynoir, da gibt es dann sehr ausführliche Schriften darüber, dass diese besondere Form von Diskriminierung einfach sehr hart ist, kann man auch an allen Zahlen sehen, ob das jetzt Morde sind oder Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, diese ganzen Sachen. Also das ist wirklich eine Gruppe, die in dieser Ballroom-Culture eine Form von Widerständigkeit gefunden hat, die in einer Welt geschaffen worden ist, die feindseliger kaum sein könnte. Und das alles ist dann irgendwann aufgekocht und wurde dann auch irgendwann von einer weißen Community, also einer weißen queeren Community mit angenommen, diese Begriffe, und dann sind die so rübergeschwappt nach Deutschland und überhaupt in die ganze Welt. Alle mittlerweile, ach, sie hat noch so eine, das sieht man jetzt nicht, weil wir ja nur einen Podcast machen, aber in dem Video snappt sie so mit ihren Fingern, so dieses Klackern, das kennt man normalerweise dann auch so von so Gelnägeln, wo das dann herkommt, also dass man mit den Nägeln klatscht. Also früher war das ja eher so ein Snapping, so als Applaus, und mittlerweile sind es die Gelnägel, die dann noch aufeinander klappern. Das hat sie auch gemacht. Also in diesem Video werden ganz, ganz klar diese Codes rezipiert, aber die Geschichte von der schwarzen Ballroom-Culture und als einer Subkultur des Widerstands ist komplett aufgelöst worden, halt in einem lustigen Video auf TikTok, wo halt zwei Seelen und damit auch eigentlich kulturlose Gen-Z-Girls karikiert werden. So. Und dann ist die Frage, also die ich mir sofort gestellt habe, wie das eigentlich zu deuten ist. So.
Mhm.
Auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja, keine Ahnung, man sieht einfach nur, wie so queere Codes halt rübergeschwappt sind in eine heterosexuelle Mainstream-Kultur und es zeigt halt so viel an, wie, ja, Queers sind halt irgendwie immer schon ein bisschen cooler gewesen und waren kulturell tonangebend. Und das kann man ja auch historisch so ein bisschen zeigen, dass ganz oft auch in der Unterhaltungsbranche queere Identitäten oder queere Inszenierungen oder Ästhetiken auch einen Raum hatten, der so ein gewisser Schutzraum war. Es gibt jetzt zum Beispiel in deutschen Gefilden, dann hat man ja eben diese 20er Jahre als so, also Inbegriff einer Kultur von Queerness und oder von Homosexualität, Lesbianism, Trans-Themen oder so, die damit verhandelt worden sind, gerade auch auf Bühnen. Es gibt das sogenannte Lila Lied von Kurt Schwabach aus den 20ern, das da so wie so eine Art schwule Hymne wurde. Ich würde das mal kurz hier zitieren. Da heißt es in diesem Lied: Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt, neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welten Kind. Wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind. Das war so ein Feier dieser Andersartigkeit. Und wenn man dann auch sieht, wie dieser Entertainment-Raum für schwule Personen ja auch jetzt noch, das sieht man ja auch, also keine Ahnung, so Harald Glückner-mäßig, ja, findet im absoluten Mainstream irgendwie statt, halt sehr, sehr schrille Gestalten, weil die natürlich faszinieren. Und diese Andersartigkeit, die da Kurt Schwabach besingt, die auch eine Quelle von Kraft war und von auch in Form von Selbstständigkeit oder von Subversion in der queeren Szene, ist natürlich etwas, was im heterosexuellen Mainstream immer gleichzeitig mit so einer lustvollen Anziehung verbunden war. Das Exotisierende, das andere, das hat man ja auch dann in so eine Völkerschau oder so übertragen, kann man auch rassistisch wenden, ja. Also der schwarze Körper als irgendwie das andere, was man irgendwie begehrt. Aber auch eben gleichzeitig, und das war bei Queerness ebenso wie bei Fragen um Race immer das Gleiche, auch mit Ekel und Abneigung verbunden ist oder mit Abwertung. Ja, man guckt sich das an und man denkt so, aber gut, dann ist der Abend vorbei und dann geht man nach Hause und denkt, gut, dass ich nicht so pervers und verrückt bin, obwohl man sich immer so gleichzeitig auch noch danach sehnt. Also man könnte sagen, wenn man das jetzt so diesen Ausflug hat und diesen historischen Background, dass Queerness immer auch in Form von Popkultur, von Entertainment, von, ne, diesen ganzen Slang-Fragen tonangebend war, dass das aber, also dass man das irgendwie so nimmt als Inspiration. Ja, wir haben das ja schon immer gemacht, wir waren immer tonangebend, denn der Mainstream übernimmt es jetzt einfach und naja, wir sollten uns freuen, dass wir so cool sind. Irgendwie so.
Ja.
Das wäre ja eine Möglichkeit, dieses Video auch zu sehen, jetzt nicht sofort so mit so einer hyperkritischen Linse zu kommen und zu sagen, boah, alles nur irgendwie angeeignet.
Also du meinst, dass man, dass das Video quasi auch eigentlich eine kritische Haltung einnimmt, in dem Sinne, dass es diese, ja, seelenlose oder nicht seelenlose, aber Charakter und vielleicht auch kreativitätslose einfach Wiederverwertung von so Begriffen kritisiert. Also genau, in dem Sinne, hey, guck doch mal, wie inhaltsleer diese ganzen Begriffe verwendet werden.
Genau. Und so auf der einen Seite könnte man sagen, ja, guck doch mal, diese ganzen Begriffe aus der Queer Culture sind jetzt in den Mainstream reingesuppt, weil wir irgendwie cool und anders und aufregend und toll sind, so. Und wir lachen ja gar nicht darüber, sondern wir lachen irgendwie über die seelenlosen Gen Z-Girls. Aber wenn das als eine Parodie passiert, die wirklich ohne irgendwelche Credits, ohne Einordnung, ohne irgendwas passiert, auch die Kommentare einfach davon schweigen, weil es einfach kein Mensch interessiert, dann denke ich mir, dann ist diese Comedy nicht klar genug gesetzt. Dann ist nicht klar, worüber wir hier gerade lachen. Weil wir lachen ja nicht über diese Bitterkeit der Aneignung, sondern wir lachen erstmal nur über die Blödheit und Seelenlosigkeit, also diese vermeintliche Blödheit von diesen Gen Z-Girls. Und ich weiß nicht, also ich sehe da wenig Empowerment, ich sehe da eigentlich nur Abwertung und eine Ignoranz von dieser Bewegung von einer gerade schwarzen Ballculture zu eben weißen Gen Z-Girls. Und ich weiß nicht, deswegen wollte ich auch mal so als Linguist hier nochmal anrufen, als Experte quasi.
Ich bin zugeschalteter als Experte. Ich habe jetzt so eine Bauchbinde, so eine Einblendung, wo quasi steht, der Simon David Dressler, Linguist und TV-Experte.
Mhm. Weil natürlich ist eine, also ist Sprache immer in Bewegung und wird natürlich die ganze Zeit irgendwie abgeschaut und nachgemacht und angeeignet. Und natürlich was irgendwie cool ist, will man irgendwie selber für sich haben und verwendet es dann selber. Aber ja, wie wird das in so einem linguistischen Diskurs eigentlich gesehen? Ab wann ist das eine Aneignung? Das ist ja so dieser ganz berühmte Begriff, gell, der dann immer genommen wird. Wann ist es eine kulturelle Aneignung, wann nicht? Ist meine Analyse, dass das eingeordnet hätte werden sollen, völlig abwegig? Oder wie siehst du das so aus so einer linguistischen Perspektive?
Also ich glaube, dass sie zu einem, vielleicht kann ich da einfach mal direkt kontrovers reingehen, also ich glaube, dass sie zu einem gewissen Grad wahrscheinlich abwegig ist, weil ich würde sagen, dass die sowohl die Video-Creatorin als auch die tausenden Leute beziehungsweise Millionen Leute, die das Video geliked haben, wirklich überhaupt nicht wissen, woher diese Begriffe kommen. Ich glaube, dass wenn man die fragen würde, wie kundig seid ihr denn in der schwarzen Ballroom-Culture,
ja,
dass
nein.
sie einen angucken würden, bitte was?
Ja, dann haben was die vielleicht ab und zu mal RuPaul gesehen, aber das
so,
war es dann
genau,
auch wirklich,
genau.
Das Höchste der Gefühle.
Und von daher würde ich sagen, das ist schon eine ehrliche Form von, man kennt den Ursprung einfach nicht mehr. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele solche Begriffe gibt, wo die über die Zeit und über die Jahre der Verwendung einfach so separiert wurden von ihrem Begriff. Also ich meine, das gibt's ja auch, sag ich mal, in die andere Richtung bei problematischeren Kontexten, irgendwie bei Begriffen, die im NS in der NS-Zeit entstanden sind.
Ja, so Nacht- und Nebelaktion ist ja so ein typisches
genau.
Beispiel dafür,
oder auch
oft verwendet wird.
Oder auch sowas wie irgendwie auf den Prüfstand stellen oder so, habe ich neulich erfahren, dass das, glaube ich, auch aus der NS-Zeit kommt. Was aber so sehr in die Alltagssprache eingegangen ist, dass man da jetzt nicht bei jeder Verwendung von, wie gesagt, ich glaube, es war die Verwendung, irgendwas auf den Prüfstand stellen.
Mhm.
Dass man nicht bei jeder Verwendung im Alltag irgendwie sagt, oh, das ist aber eine problematische Verweis auf das NS-Reich, weil es das ja eben nicht mehr ist. Also weil quasi die Zeit und die Verwendung da eine gewisse Trennung eingeschlagen hat. Und
ja.
gerade
also
auch bei...
Ich will auch gar keine böse Motivation oder so unterstellen,
ja,
aber
voll.
Man merkt einfach so, es findet überhaupt keine Auseinandersetzung mit der Sprache statt, die man verwendet. Das
ja.
ist ja auch vielleicht auch ein sehr hoher Anspruch, das an Leute immer zu stellen, aber es war einfach so deutlich, weil einfach, wie gesagt, 80% dieser Slang-Begriffe ausschließlich aus der schwarzen Ballroom-Culture kommen und das war schon so ein bisschen krass. Also einfach zu
ja.
sehen, sowohl die Creatorin als auch die Kommentare so nicht darauf eingehend.
Ja, also es ist auf jeden Fall auch gut, wenn man weiß, woher Begriffe kommen. Also zum Beispiel, ich meine, es ist schon gut, wenn man weiß, woher der Spruch oder welche Bedeutung der Spruch jedem das Seine mal hatte und dass man vielleicht
ja.
nicht damit hausieren gehen sollte. Und das ist schon gut. Und das ist auch gut bei anderen Begriffen, dass man weiß, woher gewisse Slang-Begriffe kommen, die zwar irgendwann in so verbreitet sind, dass sie eben von ganz vielen Menschen verwendet werden, die den Ursprung gar nicht mehr kennen. Und das ja auch irgendwie der natürliche Weg der Sprache ist. Aber es ist einfach trotzdem gut, wenn man weiß, woher diese Worte kommen. Vor allem, wenn es eben aus einer Subkultur kommt, die eben die ganze Zeit im Widerstand gegen eine unterdrückerische Mehrheitsgesellschaft stattgefunden hat. Ich meine, was Ähnliches gibt es ja eigentlich auch in einem weiteren Sinne, also zum Beispiel bei Musikrichtung, also Hip-Hop als Musikgenre
ja,
ist auch,
ja,
hat auch eine ganz widerständige Geschichte als Widerstand gegen den Rassismus in den USA, gegen die wirklich systematische Unterdrückung und Verarmung von Schwarzen, insbesondere eben in New York damals. Und Hip-Hop ist, glaube ich, nicht mehr, aber war in den vergangenen 10 Jahren mehrmals das meistgehörte Genre auf Spotify. Also es war wirklich, mehr Mainstream geht gar nicht. Und daran angeschlossen sind natürlich auch ganz viele Diskussionen. Kann es überhaupt weiße Rapper geben? Also ist das überhaupt in Ordnung, wenn es weiße Menschen gibt, die mit dieser Form der Unterdrückung überhaupt nichts zu tun haben, mit dieser spezifischen Form von eben ja hautfarbenbasierter Entrechtung, können die überhaupt in dieser Kultur partizipieren? Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die im Hip-Hop so alt ist wie Hip-Hop. So.
Ja.
Also
und
jemand,
vor allem,
weil
es ja auch wirklich um viel Geld ging, also als es dann in den Mainstream gegangen
ja.
ist.
Ich meine, allein jemand wie Vanilla Ice war ja einer der ersten wirklich erfolgreichen Rapper. Also wer Vanilla Ice nicht mehr kennt, was hat er so gemacht? Kennst du noch einen Song von Vanilla Ice? Ice
Nein.
Ice Baby.
Ah, wirklich? Ja? Das Vanilla Ice? Okay, ja gut. Das
Vanilla Ice Ice Baby. Also auf dem Beat von Under Pressure von Queen.
Mhm.
Naja, oder auch Eminem, also der erfolgreichste Rapper aller Zeiten, ist jemand, der die ganze Zeit, also der quasi auch eine Erfahrung und ein Leben voller Armut in den USA hatte, der quasi diese Form der ökonomischen Unterdrückung auch erfahren hat,
ja.
aber eben auf einer anderen Dimension. Also nicht quasi, weil er eben in die Nachwirkungen der jahrhundertelangen transatlantischen Sklaverei geboren wurde, sondern weil er halt einfach in einer Region von den USA geboren ist, die ökonomisch irgendwann einfach irrelevant wurde, und er diese massive Armut erlebt hat.
Und ja, und dann kam irgendwann dieser Backpack-Rap, wo dann halt auch einfach so studierte, weiße, männliche, wohlbehütete ganz Mittelstandsmänner genau. angefangen genau. haben, irgendwie ihre komplexen Reime zu bauen. Und man denkt sich so, ja. Gibt ein komisches Gefühl.
Das ist natürlich auch eine Sache, da kann ich, da, ich weiß nicht, ob ich, wie oft ich schon hier über Flair geredet habe in diesem Podcast, aber...
Wir laden ihn bald ein.
Also an dieser Stelle kann ich vor allem ein Video auf YouTube empfehlen von Yannick Gölz. Das ist eine 3 Stunden lange, eigentlich
das ein
3 Stunden langes Close Reading von Flairs Autobiografie im Bus ganz hinten. Und da geht es auch wirklich viel um diesen Begriff, den Flair von Hip-Hop hat, weil Flair eben auch aus extrem prekären Verhältnissen kommt. Er eben auch nicht diese Form von rassistischer Unterdrückung erlebt hat, aber einfach also aus seinem Mund ein Scheißleben geführt hat. Also er hat dieses Scheißleben einfach erlebt. Und für ihn war Hip-Hop dann eben diese Form von Ausdruck, der ihn da rausgeholt hat aus diesem Leben. Und deswegen schaut er dann auf so diese Form von Rapper, die du gerade beschrieben hast, also diese Backpack-Studenten-Rapper, also keine Ahnung, irgendwie Alligator, Crow, wen auch immer. Und belächelt das halt so und sagt halt, ihr habt mit meiner Kultur überhaupt nichts zu tun. Das heißt, dieser Diskurs von wegen, wer kann hier eigentlich partizipieren, wer kann sich diese, ja, also kulturellen, aber auch linguistischen Codes aneignen, das funktioniert eben nicht nur auf dieser, sag ich mal, also Diskussion um Rassismus, sondern auch einfach um Klassismus. Also
yeah.
Hast du diese Erfahrungen gemacht? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Also quasi, stell ich mir vor, wie Flair das irgendwie zu Crow sagt, also yeah. Weißt du überhaupt, was das hier bedeutet, was ich hier mache und was das für eine Bedeutung in meinem Leben hat? Also das wird in diesem Video und vermutlich auch in Flairs Buch, was ich wirklich mal lesen möchte. Vielleicht mache ich da mal so ein Close Reading hier im Podcast dazu. Aber was da wirklich gut rausgearbeitet wird und ich denke, dass das so ein bisschen diese Balance ist, die man bei diesen Sachen wie zum Beispiel Slangwörtern, die aus einer bestimmten Subkultur kommen, diese Balance, die man so halten muss zwischen, das ist der ganz natürliche Lauf von Sprache und von kulturellen und sprachlichen Codes, die irgendwann populär werden, dass sie von Leuten verwendet werden und von Leuten reproduziert werden, die überhaupt nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben. Aber gleichzeitig, dass es Leute gibt, die eben immer wieder darauf verweisen, dass es nicht komplett in Vergessenheit gerät.
Ja.
Also, dass es immer quasi wieder diese Puristen, also eben auch im Hip-Hop gibt, die dann oft auch als nervig betrachtet werden. Nicht unbedingt, da denke ich jetzt nicht nur an Flair, der ja dann oft als so eine Purist, du bist so irgendwie hängen geblieben, nimm doch mal die neuen Sachen an und so tituliert wird, sondern auch im amerikanischen Hip-Hop halt irgendwie Leute, die sagen, nee, jemand wie Eminem, der ist quasi ne Gast im Hause Hip-Hop, aber eben auch nur Gast. Also der kann hier, ja, der, ja. Ne, der ist, wird für immer Gast bleiben, wegen diesen spezifischen Erfahrungen, die er eben nicht gemacht hat. Und ich glaube, das ist so diese Balance, die man bei diesen Sachen wahrscheinlich halten muss.
Und an dieser Stelle würde ich auch gerne nochmal zurückkehren auf dieses Phänomen rund um Queerness und wie das so in den heterosexuellen Mainstream so vordringt und welche Blüten das treiben kann. Ich würde ganz kurz nur über Heated Rivalry. Ja, der Bär. Der Heated Rivalry Bär. Mit dem möchte ich nochmal kurz sprechen. Ist ja eben eine Serie, die eben eine schwule Romanze zeigt. Und ich habe jetzt mit mehreren queeren Friends auch darüber gesprochen und ja, wie es da so vor sich geht. Naja, also bei Heated Rivalry hat schon der Plot, mein Bestie hat angefangen, jetzt das Buch irgendwie zu lesen und wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, 7 Jahre oder so kennen die sich, bis sie dann denken, oh, es könnte was Ernsteres werden. Ich denke mir so, 7 Jahre, also ich meine, in zeitgenössischer schwuler Kultur ist so, wenn du 7 Mal miteinander vögelst, dann bist du basically schon verheiratet, also 7 Jahre ist halt insane irgendwie. Und da habe ich schon so aufgeregt, dachte so, boah, das ist irgendwie, das klingt noch nicht so ganz wie Gay Culture, also zumindest wie ich sie kenne. Okay, Berlin ist auch nochmal ein anderes Kaff, aber und auch die Sexszenen in Heated Rivalry, naja, weiße Sportler, gell? Also natürlich sehr schöne Körper, alles so ein bisschen wie so ein Hochglanz-Softporno. Und ich habe mich
du meinst,
so ein bisschen,
die waren am Gym Maxen?
Ja, die waren am Gym Maxen, mich gefragt, aber so, wo ist denn jetzt eigentlich der schwule Sex? Weißt du? Also
das fragt man sich dann.
Wo ist das subversive wo ist das Schmutzige, wird das vielleicht auch Perverse? Also ich will ja nicht sagen, dass so muss schwuler Sex sein, um Gottes Willen, ich will jetzt hier niemandem irgendwas vorschreiben, aber ich habe bei diesen schwulen, romantischen Stories, die dann auch sehr stark von einer heterosexuell weiblichen Zuschauerschaft rezipiert werden. Und ich meine, die Autorin ist, die möchte nicht über ihr Sexleben sprechen, was auch ihr gutes Recht ist, aber die ist, glaube ich, mit einem Mann verheiratet. Also sie ist auf jeden Fall kein schwuler Mann, also relativ sicher nicht, würde ich sagen. Dass hier das homosexuell männliche ein Sehnsuchtsort ist für heterosexuelle Cis-Frauen. Und das ist ja auch was, keine Ahnung, was man so in Mangas und Animes auch sieht, dass es da ein ganzes Genre gibt, was sich halt vor allem an eine junge weibliche Zielgruppe richtet. Und ich kann auch den Reiz von so schwulen Liebesgeschichten verstehen, weil man da einfach softe, einfühlsame, liebe, zerbrechliche, verletzliche oder von mir aus verletzbare, also in jedem Falle offene und gefühlvolle Männlichkeiten sieht, die einfach miteinander eben genauso lieb und soft und einfühlsam und so weiter sind, wie man sich das vielleicht auch in heterosexuellen Beziehungen wünschen würde. Also ich kann den Reiz total verstehen. Ich habe da auch letztens ein ganz ähnliches Phänomen, als ich dann, ich muss es zugeben, das erste Mal Twilight geguckt habe. Ich kam da noch nicht so dran.
Ich habe noch nie Twilight gesehen.
Ja, musst du, also der erste Teil, den muss man wohl gesehen haben. Ich war der Blaufilter, da kannst du nachts nicht mehr schlafen.
Das ist unfassbar, oder? Also alles, was ich über Twilight weiß, ist, es ist alles blau.
Und ich meine, ich gucke mir so Robert Pattinson an, ich denke mir so, oh mein Gott, ich meine, der ist halt so super soft, skinny, irgendwas. Und dann, wenn der im Sonnenlicht steht, dann fängt der an zu glitzern, also alles voll mit irgendwie Diamant, also so Glitzerstaub. Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, das ist halt Twink Aesthetics Level 1000. Und das hat auch ContraPoints in einem Video über Twilight mal gemacht, das kann ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Also der ContraPoints Essay, wie jeder ContraPoints Essay, aber der über Twilight ist wirklich Next Level.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass ContraPoints quasi die Übersetzung ist von Gegenstandpunkt?
Das ist so lustig. Stell dir mal vor, es wird eine Kollabo geben zwischen Gegenstandpunkt und ContraPoints.
Also für
das
die,
müssen wir mal einleiten.
Das wäre krass. Für die, die es nicht wissen, also Gegenstandpunkt ist eine politische, eine politische Vierteljahreszeitschrift, eine marxistische. Die,
grau im Grau.
Also die wirklich komplett, also die Cover sind grau, es sind keine Bilder drin, es sind nur Texte. Es sind sehr empfehlenswerte Texte, also es lohnt sich sehr damit, sich zu beschäftigen.
Ja, aber ContraPoints ist halt eine Transkriptische.
Und ContraPoints ist das Gegenteil, also
Kostüme,
das komplette Gegenteil.
Mega. Ja, der Hammer. Wir werden da nochmal drüber sprechen, das müssen wir noch rausdenken.
Ja.
Aber was ich da einfach sehe, auch bei Twilight, war irgendwie so eine homoerotische Männlichkeit, zumindest in ihrer Ästhetik oder ihrer Inszenierung, die dann aber gleichzeitig so unter dieser Oberfläche immer noch mit so einer knallharten Hunter-Prey-Heterosexualität so aufgeladen war. Also, und dann wurde das Homosexuelle eigentlich verklärt zu so dem sanften, glatten, soften, liebenswerten, und das Heterosexuelle ist irgendwie das Harte und Böse, aber eben auch das Hotte. Und ich finde, auch da wird wieder so einer homosexuellen Erotik oder auch einer homosexuellen Kultur oder vor allem auch einer schwulen Kultur in diesem Falle hier irgendwie ihre Widerständigkeit genommen, ihre Härte vielleicht auch oder der Schmerz, der damit verbunden ist, dass es eben nicht nur die gesellschaftlichen Umstände sind, die hier irgendwie Reibung verursachen, sondern in einem tieferen, auch psychologischen oder erotischeren Sinne ein Bruch mit der heterosexuellen Norm. Und das verschwindet in diesen Filmen, die eigentlich nur so eine Projektionsfläche sind für, ja, ich sag mal, die Begehren von heterosexuellen Cis-Frauen unter patriarchalen Zuständen. So verständlich sie sind, so sehr wird auch da wieder, wie ich finde, eine genuin schwule Erfahrung eigentlich nur für etwas genutzt, was eigentlich was ganz anderes ist, was mich einfach an diesen Sketch so erinnerte. Und ich will jetzt hier nicht so super puritanisch werden, also diese Sache so, ja, jetzt dürfen irgendwie nur noch queere Leute irgendwie queere Sachen für sich irgendwie nutzen oder so, oder wir müssen jetzt nur noch queere Filme von queeren Leuten schreiben lassen und von queeren Leuten spielen lassen. Ich bin zwar dafür, dass auch queere Menschen genauso ihre Jobs kriegen, vor der Kamera, hinter der Kamera, wie alle anderen auch, aber ich meine, kennst du Priscilla, Queen of the Desert? So ein Klassiker.
Nee.
So ein paar Drag Queens im australischen Outback. Und Bernadette ist eine der Protagonistinnen und sie ist halt eine Transfrau und die wurde auch gespielt von Terrence Stamp. Also das ist irgendwie, ist halt ein heterosexueller Cis-Mann. Eigentlich war auch Tony Curtis angedacht oder Tim Curry von der Rocky Horror Picture Show oder sogar John Cleese hatten die gefragt von Monty Python, aber es ist dann halt Terrence Stamp geworden. Und es ist ja voll die Ikone geworden, auch im schwulen Film und irgendwie als, oder weißt du, also das ist eine wahnsinnig einfühlsam und wunderbar gespielte Rolle. Also Bernadette, also kann ich mir nicht anders vorstellen. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Es geht ja auch natürlich bei Filmen darum, dass es eine Fiktion ist, dass es um eine Inszenierung oder eine Darstellung geht. Das muss von allen Seiten gehen. Also da wäre ich jetzt nicht unbedingt dafür, dass Transmenschen nur noch Transmenschen spielen. Ich wäre einfach dafür, dass allgemein Transmenschen mehr auch einfach Rollen bekommen, unabhängig von ihrer Identität. Aber ja, das wollte ich noch so abschließend sagen. Also ich will jetzt hier nicht, also ich bin kein Freund von diesem Puritanismus und ich meine, schon immer haben Subkulturen es verstanden, diese Aneignungen aus dem Mainstream irgendwann einfach auch zu vergessen und zu neuen Ufern sich hinzubewegen, neue Codes zu entwickeln, neue Sprache zu entwickeln, neue Ästhetik und neue Bilder zu entwickeln. Das geht und das treibt ja auch eine Kultur voran. Also wir müssen ja nicht stehen bleiben und sagen, oh, ja, wir wollen aber jetzt irgendwie 100 Jahre lang Queen und Diva sagen, dann ist es vielleicht einfach irgendwann gegessen und dann geht's halt weiter. So.
Ja.
Deswegen, ich bin jetzt nicht mutlos oder so, aber ich habe es einfach sehr deutlich jetzt irgendwie gemerkt an diesen neuerlichen Trends rund um eben das, was ich mit diesem TikTok gezeigt habe oder halt auch bei Heated Rivalry jetzt wieder. Und das wollte ich gerne mit dir teilen.
Ja, danke schön. Ich habe noch ein paar Anmerkungen dazu.
Ja,
also,
bitte.
Ich glaube, dass dieser Schritt in den Mainstream für Subkulturen ja auch was Positives haben kann und dass man sich dem ja nicht immer verwehren kann und sollte. Also zum Beispiel der Fakt, dass Hip-Hop so Mainstream geworden ist, hat ja für wahnsinnig viele Menschen aus dieser Subkultur eben die ökonomische Befreiung aus der Prekarität gebracht. Also,
und nochmal auch eine andere Anerkennung, genau, ökonomisch, kulturell.
Genau, weil das ist natürlich, also dass es natürlich immer mit weiteren Ausbeutungszyklen einhergeht. Also dass zum Beispiel jemand wie Jay-Z, der halt als Schwarzer in New York auch quasi das Scheißleben geführt hat, dann durch Hip-Hop einfach Multi-Millionär wurde, seine eigene Plattenfirma gegründet hat und dann selber zum Kapitalisten wurde, der eben dann auch wieder andere schwarze Männer im Prinzip angestellt hat und deren Arbeitskraft ausgebeutet hat, also quasi die sie eigentlich in den Kapitalismus hinein integriert hat, also dass man von quasi einer Unfreiheit in die andere kommt. Das sollte man auch immer dazu sagen, nur sind diese Unfreiheiten halt vielleicht nicht gleichwertig.
Ja, ich verstehe.
Ne?
Ja.
Und trotzdem ist es ja auch da quasi eine gewisse Gleichzeitigkeit, die man aushalten muss.
Mhm.
Und ich meine, ich wohne in Berlin, du hast lange in Berlin auch gewohnt. Ich meine, das Berghain war auch die meiste Zeit ein Schwulenclub und das ist immer noch an vielen Abenden ein Schwulenclub. Also ein Club für schwule Männer, die da ihre Sachen machen. Aber das Berghain ist gleichzeitig der wahrscheinlich berühmteste Club der Welt. Und Leute kommen aus der ganzen, wirklich um den ganzen Globus, reisen die nach Berlin, um mal die Möglichkeit haben, in der Berghain-Schlange zu stehen.
Ja.
Und da reinzukommen oder auch abgelehnt zu werden. Selbst wenn sie abgelehnt werden, like, oh my God, that's so Berlin und so. Und dass das ja auch im Prinzip eine Subkultur war, die so Mainstream gegangen ist, wie es nur geht.
Yeah.
Also das Berghain ist immer noch ein wahnsinnig, jetzt vielleicht flapsig ausgedrückt, ein kultiger Ort, also der nicht in dem Sinne Mainstream ist, dass da einfach jeder reingeht und das ist halt einfach so ein bisschen so ein Allerlei, sondern es ist ja schon noch relativ selektiv und wenn man da drin ist, dass man versteht auch schon, woher das kommt. Aber es gibt zum Beispiel einen wahnsinnig interessanten Artikel. Ich gucke mal, ob ich den finde und dann können wir den in den Shownotes verlinken. Da geht es darum, dass das Berghain ja auch in dem Sinne eine ökonomisch stabilisierende Funktion erfüllt, nämlich, dass diese ganzen auch internationalen, in Anführungszeichen, Expats, also Migranten, die eben aus anderen westlichen Staaten nach Berlin kommen oder irgendwelche White-Collar-Jobs nachgehen und in der Finanzberatung oder im Marketing oder so, die also quasi wirklich den neoliberalen Kapitalismus personifizieren,
ja,
die sich eben nicht Migranten nennen wollen, sondern Expats, weil das irgendwie ein bisschen fancier klingt und die dann am Wochenende ins Berghain gehen und sich in diesem Raum der Subkultur komplett auspowern, damit sie dann quasi in der Werkwoche wieder sich für den Neoliberalismus hingeben können.
Ja,
also dass das Berghain in seiner Popularität, die es nur durch sein Existieren in einer Subkultur erlangen konnte, zum ultimativen Ort wurde für quasi die Stütze für überarbeitete Hedgefondsmanager, KPMG-Berater und, keine Ahnung, Marketing-Girlies, die dann am Wochenende mal richtig irgendwie sich wie ein Kostüm so Latex-Kram anziehen, die mit der schwulen Kultur, aus der das Berghain kommt, überhaupt nichts am Hut haben, die dann richtig, also die so rein optisch reinpassen, aber mit der Kultur überhaupt, und das vielleicht auch gar nicht wissen, also die vielleicht gar nicht wissen, woher das Berghain kommt, ja, aber die dann einfach da hingehen und sich auspowern und dann wieder Vollgas geben in ihren Großraumbüros und keine Ahnung was. Und also das war ein wahnsinnig interessanter Artikel. Ich guck mal, dass ich den wieder finde. Daran musste ich nur gerade denken. Und vielleicht noch als abschließender Kommentar, auch im Verweis auf unsere vergangene Folge. Ich meine, dieses ganze Ding mit Maxing und Mogging und so weiter, auch das ist ja im Prinzip eine Subkultur, die aus gewissen Incel-Foren und aus 4chan und so kommt, die jetzt quasi den großen Sprung in den Mainstream geschafft hat, wo wirklich halb Social Media nur aus Mogging und Maxing besteht. Und selbst
und wir dann am Ende halt bei Slay-Maxing landen.
Genau,
also praktisch rechte, weiße Incel-Maskulinisten treffen auf schwarze Trans-Ballroom-Culture und dann gibt es Slay-Maxing.
So.
Ich kotze.
Und da ist halt auch, da ist auch ja so, dass die meisten Leute überhaupt gar nicht wissen, woher das kommt. Also woher dieses Maxing und Mogging kommt. Und die da das ein so exzessiver Nutzen von diesen Wörtern momentan stattfindet, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich auch so eine Separierung von dieser Incel-Kultur wahrscheinlich betrachten kann. Also dass die Leute, also dass es halt so viele Leute einfach verwenden, dass es mit der ursprünglichen Verwendung von diesem Begriff, nämlich in meistens ziemlich misogynen Kontexten, irgendwie nichts mehr zu tun hat. Das natürlich in Strukturen immer noch angelegt ist, also Mogging, also wenn man jemanden moggt, dann also bedeutet das ja immer so eine Welt von Hierarchie und es geht immer nur darum, jemanden anderen zu dominieren und nicht dominiert zu werden. Und Maxing ist ja auch quasi das stetige Wachstum, man muss sich immer verbessern und so weiter, das steckt da ja immer noch drin. Aber diese ursprüngliche Bedeutung geht halt, ist dann irgendwann wirklich lost, nicht lost in translation, aber lost in time. Und
lost in repetition.
Lost in Repetition, ganz genau. Und das ist auch wirklich wahnsinnig interessant.
Cool.
Spannend, was du hier wieder ausgegraben hast, mein Lieber.
Ich bin jetzt ganz gespannt auf dein Thema.
Oh Gott. Also, es wird leider weniger spaßig. Also, wir waren jetzt hier gerade.
Ich sehe schon das Gesicht.
Wir waren jetzt hier am Jester-Maxen. Wir waren quasi ein bisschen Ulk am Treiben. Aber wir müssen jetzt wirklich auch mal ernsthaft werden.
Okay.
Wir haben diesen Podcast begonnen, also nicht diese Folge, sondern in der ersten Folge dieses Podcasts, in dem wir über Demokratie-Influencer reden. Und als den Chef der Demokratie-Influencer, unter dessen Adlerflügeln wir quasi alle existieren, haben wir natürlich Frank-Walter Steinmeier ausgemacht.
Unter dessen warmen und weichen und nährenden Adlerflügeln wir uns befinden.
Ganz genau. Mir ist gerade ganz wohlig, kuschelig warm und mir läuft kein...
Der reibungsvolle Ton muss schon so ein bisschen vorbereitet werden.
Mir läuft auch kein angeekelter Schauer über den Rücken. So. Und seitdem hat sich viel getan an der Frank-Walter Steinmeier-Front. Ich habe nämlich sein Buch gelesen und sein Buch ist so unfassbar in jeder Hinsicht. Ich sage jetzt noch nicht, in welche Richtung, aber vielleicht könnt ihr euch denken, in welche Richtung ich das meine, dass ich das gerne mal im Detail besprechen möchte und einfach so ein paar Textstellen raussuchen, einfach vorlesen, dir vorlesen. Ein paar Sachen habe ich dir schon am Telefon manchmal vorgelesen, die letzten Wochen, wo ich das Buch gelesen habe, weil das ist wirklich, es ist so pervers. Ich kann es dir gar nicht, ich kann es mir nur so erklären, dass das Buch nicht irgendwie zumindest auch in linken Kreisen einen Skandal ausgelöst hat, weil es einfach niemand gelesen hat. Also weil sich wirklich niemand dieses Buch angetan hat. Es ist vor 1,5 Jahren erschienen. Es heißt Wir.
Wir.
Einfach nur Wir.
Wir. Also, ich finde es einen geilen Titel.
Es ist schon geil. Also das Cover ist auch schön. Also es ist im Surkamp Verlag erschienen. Der Surkamp Verlag hat sich dafür hergegeben, dieses Machwerk zu veröffentlichen. Und das ist ganz weiß. Vorne steht in roten Serifenlettern Wir. Und da kriegt man schon gesagt, in welche Richtung das geht. Es geht um uns.
Es geht um uns.
Es geht um dich und mich.
Denn wir sind wir alle.
Wir sind wir. So. Und ich habe mir vielleicht auch überlegt, ob wir so ein Quiz machen sollen. Ich lese ein Zitat aus dem Buch von Frank-Walter Steinmeier vor und dann ein Zitat aus dem Song Deutschland von den Prinzen. Kennst du den?
Ich kenne den und ich habe ihn eigentlich verdrängt.
Ja, und dann müsstest du raten, was quasi von was kommt, aber ich dachte mir, so viel Jester-Maxing ist Frank-Walter Steinmeier einfach nicht wert. Der Song, den solltet ihr euch alle anhören, der ist wirklich genial. Der ist, glaube ich, irgendwann aus den 90ern, also knapp 30 Jahre alt. Und der, ja, also der Song heißt einfach Deutschland. Es ist offensichtlich eine Satire auf quasi diesen Hurra-Patriotismus und Nationalismus. Und da der Refrain geht zum Beispiel so: Das alles ist Deutschland, das alles sind wir, das gibt es nirgendwo anders, nur hier. Das alles ist Deutschland, oh, das alles sind wir. Wir leben
und wir sterben hier.
Oh Gott. So. Und das könnte eigentlich so das Vorwort, also weißt du, so das Zitat auf Seite 1 von dem Buch von Frank-Walter Steinmeier sein. Da könnte einfach stehen: Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Weil das ist das Buch. Also mehr, dann könnte das Buch auch zu Ende sein.
Ganz kurz, ich musste gerade daran denken, an diesen unsäglichen Song von den Ärzten, Demokratie.
Oh Gott.
Den hab ich hier auch schon geschickt.
Du Heilige.
Also wenn wir schon bei verdrängter Musik sind. Das ist wirklich, das ist so forbidden. Das ist ganz schlimm.
Willst du vielleicht ein paar Zitate zum Besten geben aus dem Song Demokratie?
Ja, ich habe es gerade nochmal rausgeholt. Es ist wirklich... Also wie gesagt, die Ärzte, naja, jetzt nicht unbedingt die widerständigste Band auf der ganzen Erde, aber trotzdem so vom Vibe her, man will ja so ein bisschen nicht so ganz so konform sein. Und dann haben sie Demokratie jetzt hier vor, ich glaube, 2-3 Jahren veröffentlicht. Und da texten sie: Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Du bist erforderlich. Immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem. Das ist schön bequem. Du bist nicht Teil der Lösung. Du bist selber das Problem. Und feige außerdem.
Ja, genau. Wenn
nicht mitmacht, ist feige.
Wer nicht mitmacht, ist feige. Und wenn man vielleicht irgendwas gegen dieses System hat, also wenn man halt einfach sich seinen Lebensunterhalt nicht mehr leisten kann, man hat immer weniger Geld in der Tasche, man lebt das Scheißleben. Wenn man dann nicht noch mehr Bock auf das System hat, wenn man dann nicht noch mehr Bock auf das alles hat, dann ist man das Problem.
Das Problem.
So, dann ist nicht etwa quasi die kapitalistische Ausbeutung von allem, was nicht drei auf dem Baum ist, das Problem, sondern die Leute, die Ärzte hören und nicht in Hurra-Patriotismus verfallen.
Aber was machen wir denn jetzt?
So frech. Wir lesen jetzt einfach ein bisschen in dem Buch. Also ich will dir einfach ein bisschen vorlesen. So.
Geil.
Und ich möchte einfach wirklich auf Seite 1 beginnen, beziehungsweise auf Seite 7, wo der Text beginnt. Und ja, was sagst du dazu? Zitat: Die Frage nach dem Wir, danach, wer wir sind und was uns als Bürgerinnen und Bürger oder als Menschen, die dauerhaft in diesem Land leben, gemeinsam ist, mag daher erst einmal Misstrauen wecken. Wer ist mit Wir überhaupt gemeint? Und wer maßt sich an, darüber zu entscheiden? Zitat Ende. Und auf die zweite Frage, also wer maßt sich an, darüber zu entscheiden, darauf...
Es gibt eine Andeutung, ich habe eine Idee.
Darauf gibt das Buch eine klare Antwort, und zwar 140 Seiten lang. Frank-Walter Steinmeier maßt sich an, darüber zu entscheiden. Deswegen schreibt er dieses Buch. Also wirklich, diese rhetorische Frage auf der allerersten Seite, das ist schon so frech.
Aber ich finde es lustig, dass er es auf jeden Fall als Anmaßung framed.
Ja, es ist eine Anmaßung. Also er erkennt es ja eigentlich an, dass es eine Anmaßung ist. Es ist wirklich, hochinteressant.
Simon, Demokratie, ja, das ist auch eine Zumutung. Das heißt auch, ja, dass Meinungen, die halt nicht deine sind, trotzdem ausgehalten werden müssen.
Ja,
also Demokratie ist immer anmaßend, verstehst du?
Dieses Buch ist auf jeden Fall eine Zumutung. Naja, also so viel und auch diverse Demokratie-Influencer. Naja, so. Ich möchte einfach mal weiterlesen. Und zwar, wir kommen auf Seite 14. Ich blätter hier gerade so durchs Buch, habe hier meinen Anstrich gesehen auf Seite 13, einfach einen Satz, der ist mir gerade ins Auge gefallen. Zitat: Deshalb geht es mir darum, Verständnis dafür zu vermitteln, wie unsere Demokratie funktioniert. Ich habe so daneben geschrieben: Oh, danke. Das ist wirklich so kackendreist. Also, Frank-Walter Steinmeier schreibt auf Seite 14, er schreibt quasi davon irgendwie nach, also Deutschland ging es hier lange ganz gut und dann so in den 90ern, Nuller Jahren, da ging es dann nicht mehr so gut, ja? Im Gegenteil, Deutschland war beherrscht von Zweifeln und Abstiegsangst. Aber wir haben uns selbst überrascht und alle erforderlichen politischen Kräfte aufgeboten, um die Massenarbeitslosigkeit zu besiegen. Es gelang. Das Wachstum sprang an. Wir gewannen Respekt im Ausland.
Nein.
Und Selbstbewusstsein im Inneren zurück. Es scheint, als hätten wir unsere Stärke erst richtig begriffen, als wir politisch zu handeln begonnen haben. Also,
ach du heilige Scheiße.
Das ist wirklich,
der redet gerade über Hartz IV.
Genau.
Die Schaffung des größten europäischen Niedriglohnsektors.
So, weißt du, wer einer der Chefarchitekten von der Agenda 2010 von Hartz IV war?
Ja, Frankie.
Frank-Walter Steinmeier. Also er schreibt hier, wir haben uns selbst überrascht.
Er hat sich
alle
selbst überrascht.
Genau. Also, und wir haben Respekt im Ausland und Selbstbewusstsein im Innern zurückgewonnen. Das bedeutet, da hat eine Regierung Millionen von Menschen in einen dauerhaften Strudel der Prekarität, von der Ausbeutung, von der schlecht bezahlten Ausbeutung, vom wirklichen Scheißleben gepresst, um einen Niedriglohnsektor zu schaffen, wie Gerhard Schröder das dann auch ein paar Jahre später auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2005 gesagt hat. Ja, wir haben den besten oder einer der besten Niedriglohnsektoren der Welt geschaffen. Ja. Dieser Typ, der das vor 25 Jahren gemacht hat, der Millionen von Menschen in einen Strudel der Armut gesteckt hat, der schreibt jetzt darüber, wir haben uns selbst überrascht. Und wir haben Respekt im Ausland gewonnen. Also der framet das ja, als wäre das so eine kollektive Entscheidung der Leute gewesen, als hätten wir uns alle irgendwie zusammengefunden und hätten gemeinsam entschieden, ja, was wir jetzt brauchen, ist nicht irgendwie ein besseres Leben, also mehr ökonomische Freiheit und weniger Ausbeutung und weniger Strudel der Armut und Prekarität.
Nee, ist genau das Gegenteil.
Nein, wir brauchen Respekt im Ausland und deswegen...
Und Wachstum.
Und deswegen knechten wir uns jetzt alle und deswegen stecken wir Millionen von Menschen in die Hoffnungslosigkeit.
Ja, aber wer hat denn Respekt bekommen? Ja, nicht alle Deutschen, sondern Respekt hat bekommen die angeblich sozialdemokratische Regierung. Also sozialdemokratisch
genau.
Mit den weltgrößten Anführungszeichen, die man sich vorstellen kann.
Und die Unternehmerklasse. Also die Leute, die quasi von günstiger Arbeit profitieren. Also die Leute, die von diesem Niedriglohnsektor profitieren. Weil Deutschland war halt als Wirtschaftsstandort einfach unpopulär. Und unerfolgreich oder weniger erfolgreich und danach war es erfolgreicher.
So, naja, und du also siehst in dass dem wir, Sinne wir ja genau ja, dieselbe Sache jetzt wieder haben.
Ganz
also,
genau, ganz genau.
Es ist als Wirtschaftsstandort nicht erfolgreich und was machen wir? Löhne kürzen und Anspruch auf Krankheit, Teilzeit einschränken, damit wir im Ausland wieder Respekt haben.
Genau,
will
wir
heißen,
im
die
Ausland.
Regierung.
So, wir. Und genau deshalb schreibt Steinmeier dieses Buch auch genau jetzt, weil er verbringt in diesem Buch wirklich Dutzende Seiten damit zu beschreiben, was in Deutschland schiefläuft. Und Spoiler, es sind fast immer ökonomische Sachen, die er beschreibt. Und mit diesem Buch macht er eigentlich, also dieses Buch ist sein Lösungsvorschlag und sein Lösungsvorschlag steht auf dem Cover, nämlich wir. Und da will ich vielleicht nochmal darauf gleich explizit Textstellen dazu vorlesen, was er mit diesem Lösungsvorschlag meint. Also was will er denn mit diesem Wir uns sagen? Also er sagt ja schon am Anfang, das ist eine Anmaßung. Womit begründet er das denn? Aber zuerst gibt es noch eine wunderschöne Stelle auf Seite 21 und dann auf Seite 20 und dann auf Seite 23. Also wirklich quasi eine Seite ist dazwischen. Man muss nur einmal umblättern. Er schreibt da nämlich über Krieg. Und wenn wir das gelesen haben, wenn wir das gehört haben, dann verstehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr, wie er dieses Wir eigentlich immer meint. Also, Zitat, er schreibt, jedes Recht der Ukrainerinnen und Ukrainer wird von Putin verachtet und mit nackter Gewalt beantwortet. Zivilisten waren vom ersten Tag an ganz gezielt und bewusst ausgesuchte Opfer. Folter, Mord, Vergewaltigung, Verschleppungen, Bombardements von Einkaufszentren, von Wohnvierteln in den Städten, all diese Nachrichten sind unbestreitbar. Sie liegen offen zutage vor den Augen der Welt. Die Raketenangriffe auf Kirchen, Theater, Museen und historische Gebäude dokumentieren die Absicht, die ukrainische Kultur zu zerstören. So viel zu dem Krieg in der Ukraine. Wir blättern einmal um und wir kommen auf eine Passage, wo wir lernen, es gibt ja mindestens noch einen weiteren Krieg auf der Welt. Was passiert denn da? Was schreibt Steinmeier denn darüber? Zitat: Der beispiellose Terrorüberfall am 7. Oktober hat einen monatelangen Krieg in Gaza ausgelöst. Dieser Krieg, den Israel gegen die Hamas führt, wird inzwischen von vielen Seiten kritisiert. Zitat Ende. Von vielen Seiten, aber...
Und nur kritisiert.
Aber nicht von Frank-Walter Steinmeier. Also nee, das, ja. So weit kommt es ja noch.
Ja,
ja,
nee.
Ich lese weiter, Zitat. Aber auch der schärfste Kritiker muss sich fragen, was ist für Israel nach einem solchen Angriff, der mehr als 1200 Menschen das Leben genommen hat, denn anderes möglich?
Ah, also die Kritik wird überhaupt nicht genannt. Also wird kritisiert, aber was kritisiert, also
so weit kommt
de facto noch. Ein, ja, okay.
Genau. Mhm. Was ist denn Israel anderes möglich, als mit militärischer Macht den Feind zu bekämpfen und die Infrastruktur auszuschalten, die den Mördern die Terrorwaffen in die Hand gegeben hat? Also genau das, was er eine Seite davor beschreibt, nämlich Bombardements von Einkaufszentren, von Wohnvierteln, Raketenangriffe auf Kirchen, Theater, Museen, historische Gebäude. In der Ukraine dokumentiert das für ihn den Vernichtungswillen gegenüber der ukrainischen Kultur. Auf der nächsten Seite sagt er, was ist für Israel denn anderes möglich, als die Terrorinfrastruktur auszuschalten?
Ja, aber der Hamas-Tunnel war unter dem Kindergarten, Simon.
So, ja. Ich habe gehört, in den Kindern war der Hamas-Tunnel. Es ist wirklich an Widerwärtigkeit nicht mehr zu überbieten. Ich lese weiter, also wirklich direkt der nächste Satz.
Also wir müssen hier vielleicht nochmal dazu sagen, also dass wir natürlich jetzt über die gesamte Berichterstattung des Krieges in Gaza ja mitbekommen haben, wie immer wieder dieselben Sachen verwendet worden sind mit menschliche Schutzschilde und so weiter. Und ich meine, ungefähr nach dem ersten Mal, wo dieses menschliche Schutzschilde-Argument gekommen ist, kamen Leute, die gesagt haben, aha, also wenn jetzt jemand kommt und uns alle erschießen möchte und geht in eine Schulklasse und hält den Kindern eine Pistole an den Kopf und sagt, ich mache euch alle platt, dann soll man alle Kinder ummähen. Ist das die Analogie?
Genau.
Und so, und ich meine, ja. Und ja, es ist offensichtlich der Fall, dann soll man einfach die gesamte Schulklasse niedermähen, ist auch kein Problem.
Ganz genau, man darf sich nicht von diesen bösen Kindern in unter Druck setzen lassen, oder?
Nee, die Kinder können nichts dafür. Das ist sehr schade, das muss man aushalten können im Krieg.
Das muss man, da muss man wirklich, also Robert Habeck, ja, unser Gottkanzler, hat gesagt.
Der Kanzler der Herzen.
Der Gottkanzler der Herzen, der hat gesagt, wir müssen diese Bilder jetzt aushalten. Also
wir.
In Bezug auf Gaza. Wir müssen aushalten. Also,
das war das Steinmeier'sche Wir, was da sprach.
Genau, das Steinmeier'sche Wir, da kommen wir jetzt drauf. Was ist das Steinmeier'sche Wir? Zitat, was ist für uns Deutsche denn anderes zu tun, als Israel, dem Staat, dem wir so nahe sind, dem unsere eigene politische Existenz nach Auschwitz so stark verbunden ist, zur Seite zu stehen? Also wenn er schreibt, was ist für uns Deutsche denn anderes zu tun, als Israel zu unterstützen, dann ist es aus seiner Sicht ja eine rhetorische Frage, auf die er gar keine andere Antwort findet, außer... Also es gibt für ihn nichts anderes, ja. Aber der Fakt ist ja, die allermeisten Deutschen sehen das vielleicht ein bisschen anders. Also die allermeisten Deutschen haben trotz dieser wirklich wahnsinnig einseitigen Berichterstattung durchaus andere Gedanken in Bezug auf Israel und Waffenlieferungen an Israel, die politische Unterstützung von Deutschland gegenüber Israel. Und er framet es aber als rhetorische Frage, die man ja gar nicht anders beantworten kann. Aber auch eben in der ersten Person Plural. Also was ist für uns Deutsche denn anderes zu tun? Und da kommen wir ja vielleicht dann, also da könnte man sich ja dann fragen, gut, ist Frank-Walter Steinmeier einfach geistig umnachtet? Also ist er einfach verwirrt und versteht nicht, dass es in Deutschland eventuell eine mehrheitlich andere Meinung dazu gibt. Nein, Frank-Walter Steinmeier ist eben nicht geistig umnachtet. Das ist einfach nur der Befehlston, den er in der ersten Person Plural ausformuliert. Also wenn er sagt, was ist für uns Deutsche denn anderes zu tun, heißt, liebe Deutsche, ihr habt nichts anderes zu denken, außer das. Also das ist ein unfassbar appellativer Tonfall, der halt quasi, ja, einfach nur in der ersten Person Plural geschrieben ist, der aber eine Aufforderung, beziehungsweise eine Aufforderung zum staatlichen Gehorsam ist.
Ja, er sagt nicht, du sollst, sondern er sagt, uns bleibt nichts anderes übrig.
Genau, weil wir ja Deutsche sind und so weiter.
Also uns bleibt nichts anderes übrig, als das zu tun, was der deutsche Staat von uns möchte.
Ganz genau. So, und das zieht sich durch dieses gesamte Buch. Also er schreibt dauernd von wir. So ein weiterer Klopper ist auf Seite 120. Da schreibt er.
Ich finde auch gut, dass du nochmal die Seiten so ganz genau nennst, dass für die Leute, die.
Für die Leute, die vielen, die Millionen wollen. Leute, die wir zu Hause haben.
Einfach nochmal also nachlesen können.
Genau, damit ihr quasi parallel mitlesen könnt. Also auf Seite 120 schreibt er: Wir sprechen von dem Hohen Hause und drücken damit die Würde demokratischer Institutionen aus. Also er schreibt da vom Bundestag und sagt: Wir sprechen vom Hohen Hause. Vielleicht einmal eins in den Chat. wenn ihr auch regelmäßig über den Bundestag als dem Hohen Hause sprecht, um damit die Würde...
Wir sind nicht im Twitch-Stream, wir machen hier einen Podcast, deswegen keine einzelnen Chats. Obwohl ich mich da kurz nochmal einklinken möchte und sagen will, dass wenn ihr unseren Podcast schätzt, wir uns sehr freuen über Bewertungen. Das ist einfach bei den Plattformen, wird das durchaus gutiert, wenn da viele Bewertungen sind, wenn die möglicherweise auch gut sind. Ihr könnt auch gerne kommentieren, uns auf Instagram folgen. Das würde uns ganz, ganz gut tun.
Genau,
also auf Instagram, für die, die es jetzt nicht wissen, wir posten auch immer so eine Art Zitat-Kachel, wo wir nochmal kurz die Folge anteasern / zusammenfassen. Und falls ihr da Gedanken zu habt, könnt ihr auch jederzeit euch da involvieren. Wir lesen diese Kommentare auch, anders als bei unseren sonstigen Videos. Also Simon ist nicht der fleißigste Kommentar, leser ich schon ein bisschen eher.
Ja.
Aber bei Aufrechte Demokraten, da sind wir natürlich dahinter.
Ja.
Deswegen kommentiert gerne.
Genau, also damit würdet ihr quasi die Würde von den Podcast-Institutionen ausdrücken. Genauso wie Frank-Walter Steinmeier von uns möchte, dass wir vom Bundestag als dem Hohen Hause sprechen, um damit dessen Würde auszudrücken. Also genau, niemand redet über den Bundestag mit diesen Wörtern. Frank-Walter Steinmeier will halt einfach, dass man das tut. Ja?
Und obwohl, ich habe mir schon oft so Bundestagsdebatten angehört und so innerhalb parlamentarischer Debatten ist es schon eine Gepflogenheit, von dem
Hohen Haus zu reden. Ja.
Ja,
ja, also es ist ja schön, wenn die Leute, die da quasi irgendwie 11.000 Euro im Monat verdienen und dann da ihre Reden halten, das als Hohes Haus wahrnehmen. Ich meine, das würde mir dann wahrscheinlich auch sehr leicht fallen, aber so von außen fällt es mir dann eher schwer. Also in diesem appellativen Tonfall geht es halt auch einfach weiter, ja. Also hier auf Seite 34 schreibt er zum Beispiel über Migration und dann schreibt er hier, in Wahrheit ringen wir um das richtige Maß an Humanität und Realismus bei der Aufnahme oder Abweisung von Migranten, das verantwortungsbewusst nur irgendwo zwischen den Extremen liegen kann. Also Humanität ist für ihn ein Extrem.
Ja. Da muss man genau abwägen, wie human man jetzt sein möchte.
Und da kann die Antwort natürlich, nicht liegen. Also bei der Humanität. Ja, also da muss man schon mal das richtige Maß abwarten. Also es ist so gaga.
Also bitte verzeiht, dass wir hier jetzt so zynisch werden und die ganze Zeit Ironiekeulen auspacken, aber es geht ja nicht anders. Also das ist ja, unser Zynismus wird ja nicht. Also ist ja eine Reaktion auf den bereits vorliegenden Zynismus von Frank-Walter Steinmeier, der plötzlich so ein Wert wie Humanität für eine Sache ist, die man in eine Waagschale werfen kann, die in ihrer vollen Ausgestaltung ja bloß ein Extrem ist.
Also ich meine, es steht ja auch schon im ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist im richtigen Maß schon auch antastbar. Und ich finde es einfach gut, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da einfach das wirklich mal klar ausgedrückt hat. Ja, da muss man wirklich mit Augenmaß vorgehen. Und diese Unterordnung unter die ökonomische Nutzbarmachung, also unter die Wirtschaftsleistung von der Bundesrepublik Deutschland, die wird unfassbar explizit. Also er schreibt auf Seite 102 wortwörtlich, Zitat, die Wirtschaftsleistung ist zum Kernbestandteil bundesdeutscher Identität geworden. Also ich nehme auch mal an, der Kern, nicht ein Kern, sondern der Kern deiner Identität, lieber Ole, ist die Wirtschaftsleistung.
Krass, ja. Also wenn es Deutschland gut geht und die Wachstumszahlen stimmen, dann geht es also die letzten Jahre war für mich auch einfach hart, weil einfach die Prozente nicht gestimmt haben.
Genau, und da fühlt man sich irgendwie, man fühlt sich off, ja, irgendwas ist falsch.
Die einzige Rettung, die mir noch blieb, war einfach, dass der DAX nicht abgestürzt ist.
Ja, wirklich. Weißt du, man guckt jeden Morgen quasi auf die OECD-Kennzahlen und man merkt einfach, ja, heute wird wieder ein Scheißtag, einfach kein 4% Wirtschaftswachstum im BIP. Und dann merkt man schon, ja, der Kaffee schmeckt scheiße, irgendwie der Hund kläfft einen an, läuft alles schief, ja?
Ja.
So, ich bin die letzten 1,5 Jahre und Katzen-Ole auch, also Ole Nymann, ja, wir sind durch die Talkshows getingelt und haben immer gesagt, die Interessen vom Staat, die sind nicht unbedingt meine. Und deshalb sind wir zum Beispiel gegen eine Wehrpflicht, ja?
Das ist so crazy, weil das so für mich der unkontroverseste Take.
Das ist der unkontroverseste Take. Was wir an Gegenworten gehört haben. Also, der Staat, das sind doch wir alle. Wie kann man denn da so trennscharf separieren? Das ist ja unfassbar, Populismus, bla, bla, bla. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was Frank-Walter Steinmeier dazu sagt, zu dieser Thematik von wegen Interessen und so weiter. Zitat, wir brauchen nicht nur einige, die Politik als Beruf ausüben, nicht nur einige mehr, die es im Ehrenamt tun, sondern wir brauchen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die diese Republik zu ihrer Sache machen, die sich in Worten und Wahlen schützend vor ihre Institutionen stellen. Also damit schreibt er ja explizit, die Interessen von Staat und Bürger, die sind schon verschieden. Das erkennt er ja an als Prämisse und dann sagt er eben,
aber
die Bürger sollen sich eben den Staatsinteressen, die Staatsinteressen aneignen. Und das funktioniert ja nur, wenn man diese wirklich komplett unkontroverse Prämisse mal übernimmt, von wegen, ja, das sind schon zwei verschiedene Entitäten, wir sind nicht alle der Staat. Und ich war einfach überrascht, wie kackendreist er hier ist. Also, dass er einfach wirklich mal schreibt, ja, natürlich, das sind verschiedene Sachen. Und weil das verschiedene Sachen sind, muss man den Leuten auch mal sagen, ihr müsst jetzt leider gegen euer materielles Interesse handeln. Also ihr müsst jetzt leider auch mal eure schnöden, monetären, materiellen Interessen zurückstecken.
Ja, weil
dem
wir
Staat,
sind wichtiger als ihr.
So, dem Staat geht es gerade nicht so gut. So, und dafür müssen wir jetzt mal wieder im großen Wir zusammenkommen. Also hier geht es auch wirklich nahtlos weiter. Aber es ist eine lohnende Anstrengung im Dienste unserer Demokratie. Also ist ja interessant, im Dienste unserer Demokratie, nicht irgendwie im Dienste der Menschen, im Dienste des Wohlbefindens der Mehrheit der Bürger in diesem Land. Nein, im Dienste unserer Demokratie. Also nicht die Demokratie dient irgendwie als organisatorische Staatsform uns, sondern ist genau andersrum.
Kannst du mal so einen Absatz vorlesen und alles wir oder überall, wo wir oder uns steht, durch ich und mich ersetzen, also durch erste Person Singular? Ich will nur auf den Sound einfach mal hören. Was wäre, wenn man es denn eigentlich mal ernst nimmt und das steinmeiersche Wir zu einem steinmeierschen Ich verkommen lässt?
Zum steinmeierschen Ich, okay. Gut, dann suche ich mal kurz einen Absatz raus. Gut, also ich habe hier auf Seite 124, würde ich sagen, einen würdigen Absatz gefunden und da freestyle ich es einfach mal im steinmeierschen Ich. Zitat, für alle, die mit mir an mein Gemeinwesen glauben, gilt das Ziel, ich entfalte die Kräfte, die in ihm stecken. Die Erinnerung an die großen politischen Meilensteine der vergangenen Jahrzehnte sollte mich ermutigen und auch anspornen, mein Bestes zu geben. Heute bin ich nämlich gefordert, politische Leistungen von ähnlicher Größe und Tragweite zu vollbringen. Ich will zwei dieser schwierigen Aufgaben noch einmal in den Blick nehmen, denn es geht dabei um meine Zukunft als Demokratie. Ich muss erstens eine ökonomische Transformation bewältigen, wie ich als Zeitgenosse sie in diesen Ausmaßen noch nie erlebt habe. Und zweitens muss ich eine Gesellschaft einen, die durch viele Herkünfte und Identitäten geprägt ist und sich demografisch immer rascher verändert.
Alter!
Direkt das viel ist, besser. Also viel ehrlicher crazy. Und toller.
Ehrlicher.
Und also amazing. Das steinmeiersche Ich. Ich finde, da liegt, also wenn er das weitermacht, liegt ihm da eine große Karriere als Berufspolitiker voraus.
Alter.
Ich glaube, ich habe noch einen weiteren guten Absatz. Zitat, wie macht man sowas? Einen epochalen Umbruch gestalten. Wie hält man die Ungewissheiten aus, die es mit sich bringt, wenn die alte Lebensweise sich entfernt und ich gewissermaßen auf hoher See das Ufer, das mir neue Sicherheit geben wird, noch nicht in Reichweite habe? Die Antwort mag überraschen, aber ich bin aus Erfahrung von ihr überzeugt, das Große wird mir gelingen, wenn ich ein Realist bin. Ziele zu realisieren, statt sie nur zu beschwören, ist das Ethos, das ich brauche. Nicht 2050, sondern bereits im Jahr 2045 soll Deutschland nun klimaneutral sein. Das Ziel wurde noch einmal anspruchsvoller definiert. Jetzt muss es um Wege dorthin gehen. Ich muss mich als Realist der praktischen Umsetzung erweisen. Das ist auch geil. Also wirklich, er kündigt, er leitet diesen Satz auch ein. Die Antwort mag überraschen, aber ich bin aus Erfahrung von ihr überzeugt, das Große wird uns gelingen, wenn wir Realisten sind. Also wirklich
ein
Kloppersatz, da steckt so viel Weisheit drin.
Ich finde es aber crazy, weil wenn du das so vorliest, dann ist es so eine Mischung aus so Führerprinzip und auf der anderen Seite, also jetzt mit in der Ich-Form, aber auch so dieser Coaching-Motivationssprech. Und
voll.
Dieses, was du ja immer wieder betonst, dieses Appellative, was dann bei Steinmeier so ein bisschen verwischt wird durch diese Pluralform, wo das immer so was salbungsvoll Prophetisches bekommt, wenn wir und als Gemeinde und Gemeinschaft, das könnte eigentlich von der Kanzel gepredigt werden, was ich ja bei Steinmeier immer unerträglich finde.
Ja.
Wenn man das aber einfach übersetzt, einfach grammatikalisch verschiebt zu erster Person Singular, dann hast du eben nicht mehr so was prophetisch-salbungsvolles, sondern eigentlich nur noch Selbstrealisation.
Ja.
So, ich muss das machen, denn ich finde, das ist der richtige Punkt und so komme ich auch weiter mit dem, was ich Gesellschaft, also von einer Gesellschaft möchte oder von ihr glaube.
Ja, also die Mission von dem Buch ist halt ganz klar. Es geht darum, der Wirtschaftsstandort Deutschland ist langsam auf dem absteigenden Ast. In der globalen Konkurrenz der Staaten ist man nicht mehr so gefragt. Und was hat das letzte Mal funktioniert? Das letzte Mal, als Frank-Walter Steinmeier mit darüber entschieden hat, nämlich Anfang der 2000er Jahre, da hat geholfen, dass man einfach mal die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen stärker ausbeutet. Einfach einen riesigen Niedriglohnsektor schafft, den Leuten das Leben schwerer macht, indem man sie materiell beschränkt. Und das hat eben in dieser Staatenkonkurrenz geholfen. Und Frank-Walter Steinmeier ist jetzt in der Position, wo er nichts mehr zu melden hat, außer Sonntagsreden zu halten. Außer rumzustehen, rumzureden, ein paar Reden zu schwingen, aber er kann nichts entscheiden. Und in dieser Kapazität hat er dieses Buch geschrieben, ja? Sein Lösungsvorschlag steht auf dem Titel, wir. Und das bedeutet eigentlich ihr. Also eigentlich müsste da ihr stehen, weil ihr seid gemeint. Also wir alle sind gemeint, wir alle, die nicht Multimillionäre sind.
Oder Frank-Walter Steinmeier.
Oder Frank-Walter.
Keine Ahnung. Also ja, die nicht zu, ja, ich verstehe schon.
Ich würde tatsächlich, ich will jetzt nicht mutmaßen, aber nein, ich könnte es mir gut vorstellen. Multimillionäre, genau. Das ist unser Frankie.
Obwohl, also, es gibt so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich ja wirklich sage, die müssen reich werden. Ich will,
zum Beispiel Simon David Ressler.
Ich will, dass die Millionen haben, diese Leute, ja, in meinem Umfeld.
Ja, ich will auch Millionen, na egal. Und es ist, also daher kommt halt auch dieser autoritäre Tonfall, ja, dass er sagt, liebe Leute, ihr mögt eure schnöden Interessen haben, ja, aber denkt doch mal ans große Ganze. Also das Buch ist eigentlich, wenn man es ehrlich liest, ein Buch gegen das Gemeinwohl. Also ein Buch, warum man sich wirklich mal kritisch mit dem Begriff Gemeinwohl auseinandersetzen sollte. Weil Frank-Walter Steinmeier predigt hier
das Gemeinunwohl.
Er predigt das Gemeinwohl. Das
Gemeinunwohl.
Ja, aus seiner Sicht ist es das Gemeinwohl. Also aus der staatlichen Perspektive. Hier spricht der Staat. Also hier schreibt der Staat. Es ist das Staatsoberhaupt. Und ich will vielleicht schließen mit einem Zitat von Seite 115. Und ich habe mir da auch überlegt, ob man irgendwelche polemischen Sprüche bringt, von wegen, ja, ist dieses Zitat aus dem Buch von Steinmeier oder aus einem Buch, was, sagen wir mal, in den 30er Jahren irgendwie in einem gewissen Land in Zentraleuropa erschienen ist. Aber ich werde es einfach vorlesen, es ist aus dem Frank-Walter Steinmeier-Buch. Und ja, mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte. Zitat: Wir müssen es mit unserem Schicksal aufnehmen. Denn wir werden umso freier atmen, je mehr wir, statt Objekt der Verhältnisse zu sein, uns zum politischen Subjekt erklären. Das heißt, Souveränität zeigen und politikfähig werden. Die Fähigkeit zur Politik bedarf einer Vereinigung vieler Interessen hinter einer gemeinsamen Sache. Was auf jeden Verein zutrifft, sollte nicht minder für Deutschland als Ganzes gelten. Also, für Frank-Walter Steinmeier ist Deutschland, der Wirtschaftsstandort Deutschland mit einem BIP von, keine Ahnung, 4 oder 5 Billionen Euro, eigentlich ein großer Angelverein, wo sich alle hinter einem Interesse versammeln können, hinter dem großen Vorsitzenden, ja, mit seinen Adlerflügeln, unter denen wir uns warm und sicher fühlen. Und auch so Sätze, wir müssen es mit unserem Schicksal aufnehmen. Wir müssen wieder frei atmen. Also, was ist das denn für eine Rhetorik?
Ja, vor allem auch dann, als er sagt, dass diese Politik ja zur Bedingung hat, dass man sich geeint dahinter stellt, hinter den Staat und seine Interessen. Also genau. Es ist nicht das Ziel einer Politik, eine Form von Einheit herzustellen oder Interessen auszutarieren oder, sondern es ist die Bedingung einer Politik. Also wenn wir hier gut euch regieren wollen, dann müsst ihr auch geschlossen hinter uns stehen.
Ja,
also da wird das Verhältnis genau umgekehrt eigentlich.
Ja. Also ja, genau, ganz genau. Und also es gibt auch eine Stelle, wo er im Buch wo er den Begriff Klassengesellschaft verwendet. Und ich war so, oha, das grenzt an Delegitimierung der FDGO, das grenzt an Staatsfeindlichkeit. Aber nein, er meint damit eigentlich nur, die Klassengesellschaft wurde in der Nachkriegszeit durchlässiger. Und dann sage ich mir, okay, dann meinst du halt nicht in einem marxistischen Sinne Klassengesellschaft, sondern
halt Milieu oder so,
du meinst ein Milieu. So. Also ja, es war irgendwie sozialer Aufstieg möglich, ohne dass man von der Klasse der Arbeiter in die Klasse der Kapitalisten irgendwie übergesprungen ist, ja. Und an anderer Stelle schreibt er auch über so ein paar verschiedene Unterscheidungen, also irgendwie Leute, die in der Stadt leben, Leute, die auf dem Land leben, Christen und Atheisten oder Katholiken und Protestanten, Politikinteressierte, Politikuninteressierte, Arbeiter und Unternehmer. Also das ist für ihn so alle eine, alles ist eine Soße, ja. Also es gibt eigentlich gar keine fundamentale Trennung zwischen Leuten, die ihre Arbeit verkaufen müssen und Leuten, die Arbeit kaufen, sondern das ist für ihn einfach so eine, ja, Unterscheidung, wie halt Leute, die lieber Fisch statt Fleisch oder Gemüse statt einem Steak essen. So. Also,
ja, in einem Angelverein sind wir alle.
In einem Angelverein sind wir alle eins.
Unseresgleichen.
So, dann essen wir alle Backfisch und manche essen halt lieber Pellkartoffeln. Und das ist für ihn eigentlich das Gleiche wie quasi der Unterschied zwischen Leuten, die abhängig davon sind, dass man ihre Arbeitskraft kauft, und Leuten, die ihr Kapital einsetzen, um es zu vermehren, mit der Arbeit von erster Gruppe. So.
Die sie halt nicht entsprechend ausbezahlen.
Genau, so. Und es ist wirklich, also dieses Buch ist auf der einen Seite eine Frechheit, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, dass man das einfach mal so offen schreibt.
Ja. Ich würde sagen, die aufrechten Demokraten stehen ja auch für Ehrlichkeit und Geradlinigkeit.
Ehrlichkeit im Diskurs.
Genau, die lassen sich nicht den Mund verbieten, und so müssen wir auch Frank-Walter Steinmeier weiterhin in seiner offenen Art anerkennen als den ersten und auch letzten aufrechten Demokraten.
So, und nächste Woche haben wir einen Special Guest, liebe Leute.
Oh,
mach
wow.
Mal Lärm, eins in den Chat für Frank.
Gut, wir beenden diesen Chat jetzt. Simon ist schon so im Livestream-Modus.
Ja.
Das geht so nicht weiter.
Naja.
Ich
entschuldige mich sehr für meinen neuen Twitch-Habitus.
Wir gehen bald mal wieder auf TikTok live, das ist ein bisschen unverfänglicher.
Ja, du musst mal auf Twitch live gehen. Du musst mal mit uns auf Twitch live gehen.
Nicht jetzt, das müssen wir nicht jetzt diskutieren.
Ja.
Ich krieg das jetzt emotional nicht hin. Okay, Simonchen, wir lassen
gut.
Es mal. Wir hören
es. Wir belassen
Woche.
Es dabei. Wir machen nächste Woche wieder Podcast Maxing. Bis dahin.
Tschüss, ich hab dich lieb.
Ich hab dich auch lieb. Tschüssi.